Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Die eigene Heimat verlassen. Alles stehen und liegen lassen, um zu Fuß den langen und gefährlichen Weg nach Europa zu wagen. Das klingt vielleicht wie ein Kinotrailer zu einem besonders dramatischen Thema. Jedoch ist es die Realität. Spätestens jetzt weiß jeder, um welches Thema sich die heutige Sendung dreht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu der 77. Sendung von Radio Mikroeuropa, hier auf der Wüstenwelle. Unser Thema zur aktuellen Sondersendung: Flüchtlinge. Mein Name ist Theresa Krampfl. Jeder weiß es und doch wird es für die meisten Menschen gar nicht spürbar. Natürlich beschäftigt sich jeder mit dem Thema Flüchtlinge. Wirklich beeinflussen tut es die meisten Großstädter in ihrem Alltag aber nicht. In kleineren Kommunen jedoch verändert sich für die Bevölkerung ganz offensichtlich einiges. Und genau damit hat sich Daniela Lausch in ihrer Bachelorarbeit im Fach Medienwissenschaft an der Uni Tübingen beschäftigt. In ihrer Heimatstadt Sigmaringen sammelte sie Infos über die Lage der Flüchtlinge und erlebte die Stimmung der Bevölkerung.
Was fällt Ihnen denn zuerst ein, wenn Sie an das Thema Flüchtlinge denken?
Da fällt mir zunächst das Gelbe Haus in Leitz ein oder die Nachrichten, wo man ja zurzeit viel über Flüchtlinge hört, über die Flüchtlingsströme und die Überforderung, die Deutschland mittlerweile mit den Flüchtlingen hat.
Eigentlich schon, denke ich, es laufen viel zu viele rum.
Not, Gewalt, Krieg, Platzmangel.
Ich finde es traurig, dass Menschen vertrieben werden, dass sie ihre Heimat verlassen müssen und dass sie nicht wissen, wohin.
Schrecklich, will keiner sein.
Vielleicht Menschen, die eine schwere Reise hinter sich haben und dann hier mit Hoffnungen nach Sigmaringen kommen und auf ein besseres Leben.
Die Fremden in der Kleinstadt. Sigmaringen und die Flüchtlingsproblematik. Ein Feature von Daniela Lausch.
Ja, keine Probleme.
Wenn Sie einfach hier sitzen bleiben.
Ja, keine Probleme.
Hier ist Grau, Caritasverband. Herr Scheibler, hallo. Herr Scheibler, ich rufe ehrlich gesagt an, wegen einer richtig alte Sache und ich bin nicht ganz sicher, ob Sie zuständig sind. Darf ich Ihnen mal eine WG-Nummer sagen oder der Name?
Ein großes Zimmer voller Akten. Eine Sitzecke mit zusammengewürfelten Möbeln und viele bunte Kinderzeichnungen an der Wand. Das ist das Büro von Mechthild Grau, der Sozialarbeiterin, die sich im Gelben Haus des Sigmaringer Ortsteils Leitz um die Asylbewerber kümmert. Das Haus, so genannt wegen seiner Fassadenfarbe, dürfte jedem in der Hohenzollernstadt ein Begriff sein, denn es ist die älteste von insgesamt 4 Gemeinschaftsunterkünften in der Stadt.
Also das sogenannte Gelbe Haus hier gibt es bereits seit 1980. Das hat angefangen damals mit der Belegung von den vietnamesischen Boat People. Dann gab es einen Zeitraum, wo das Haus belegt war mit Aussiedlern und Übersiedlern. Ja, und dann, ja, kann man sagen, über den ganzen Zeitraum seit, glaube ich, 91 war es immer mit Asylbewerbern mit verschiedenen hohen Zahlen. Das Haus hier hat 170 Plätze circa. Ja, und die Verwaltung läuft über das Landratsamt Sigmaringen. Und was die soziale Betreuung anbelangt, ist so, dass der Landkreis die soziale Beratung, Betreuung sozusagen delegiert an der Caritasverband.
Somit leben 20% der insgesamt knapp 800 Flüchtlinge des Landkreises in diesem Haus. Nachdem sie die ersten 3 Monate in Deutschland in einer der Landeserstaufnahmestellen hinter sich haben, werden sie auf die verschiedenen Landkreise Baden-Württembergs verteilt und in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Hier bleiben sie maximal 24 Monate. Danach geht es weiter in die kommunale Anschlussunterbringung. Dieses dreigliedrige Aufnahmesystem ist so organisiert, dass sich niemand im staatlichen Apparat aus der Verantwortung stehlen kann, was die Flüchtlingsunterbringung angeht. Während die Gemeinden bei den Anschlussunterbringungen sehr frei in der Gestaltung sind, hat das Landratsamt bei den Gemeinschaftsunterkünften auf ein bewährtes Muster zurückgegriffen. Guido Amann, der Teamleiter der unteren Aufnahmebehörde, erklärt.
Wir haben bisher auf größere Unterkünfte gesetzt, also größer heißt ab 35 ist die kleinste Unterkunft und die größte hat eine Aufnahmekapazität von 175 so ähnlich wollen wir auch weiterfahren. In Anbetracht der starken Zugänge haben wir ja gar keine Alternative. Wir können uns nicht verzetteln mit Einzelwohnungen. Wer soll das betreuen? Wer soll die jeden Tag aufsuchen oder einmal in der Woche? Da sind die Leute ja mehr auf der Straße wie eigentlich am Flüchtling selber.
Die Menschen haben es zentral zu der Stelle, wo sie hin müssen, was weiß ich, das Landratsamt, die ganze Behörde sind eben hier vor Ort. Und zu der Religion und Nationalität sage ich so, normalerweise ist das bunt gemischt und ich halte es auch für gut so. Man denkt ja vielleicht, das wäre ein Konfliktpotenzial, überhaupt nicht. Draußen vielleicht jetzt einfach ein kleines Beispiel, Sie haben gesehen, die Personen, die gegangen sind, darunter waren zwei Moslems, zwei Christen, die sind eng befreundet. Also Freundschaften sind über die Religionen hinweg. Die Menschen helfen sich auch in diese große Unterkünfte. Also da ist auch eine Art von Gemeinschaft da. Also so ganz negativ sehe ich das gar nicht mit den großen Unterkünften.
Somit spricht einiges für die großen Unterkünfte. Doch wie geht es den Bewohnern damit? Laifen Al-Muhammad und Irfan Wani wohnen im Haus. Al-Muhammad ist ein 22-jähriger Medizinstudent aus dem Irak. Er ist Atheist und musste deshalb vor dem Islamischen Staat fliehen. Wani stammt aus dem indischen Teil Kaschmirs, einer Region, die von drei Staaten gleichzeitig beansprucht wird. Durch die Bedrohung einer Terroristengruppe war der 45-Jährige gezwungen, mit seiner Familie seine Heimat zu verlassen. Zusammen mit seiner Frau und ihren zwei Kindern bewohnt er nun ein Zimmer im Gelben Haus.
Every home is very, very dangerous for family.
Jede Gemeinschaftsunterkunft ist auch gefährlich für Familien. Die Ledigen trinken nachts oft Alkohol und machen Lärm. Das ist nicht gut für Familien.
They make the noise, so it's not good for family person.
We're four. Four in a very small room.
Wir sind zu viert, vier Leute in einem kleinen Zimmer. Aber solange wir Freunde sind und uns verstehen, haben wir keine Probleme, egal wie klein es ist. Ich weiß allerdings, dass es in einigen anderen Zimmern viel Ärger gibt.
Angesichts knapp 170 Mitbewohnern ist das Gefühl der Enge verständlich. Die Gemeinschaftsunterkunft hält dennoch alle gesetzlichen Vorschriften ein. Diese sehen seit einer Änderung im Frühjahr 2015 7 Quadratmeter pro Flüchtling vor. Amman berichtet sogar, dass es in vielen Unterkünften der Hohenzollernstadt deutlich mehr sind. Trotzdem ist das Gebäude nicht ideal für die Bewohner.
Tatsache ist, dass natürlich das Gelbe Haus das älteste ist. Das dient ja schon fast 40 Jahren der Flüchtlingsaufnahme. Und das Haus hat natürlich riesige Defizite. Es hat einen riesigen Renovierungsbedarf. Das kann man wirklich offen sagen, da braucht man kein Geheimnis draus machen.
Trotz offensichtlicher Mängel in der Gebäudeinfrastruktur und Technik wird das Gelbe Haus, so Guido Amann, noch bis 2017 weiter in Betrieb bleiben. Denn erst dann läuft der Mietvertrag aus und es gelte sogar, über eine Verlängerung nachzudenken. In Anbetracht von monatlich 65 neuen Flüchtlingen, die im Landkreis Sigmaring untergebracht werden müssen, erscheint es wahrscheinlich, dass die Menschen noch länger in der alten Unterkunft bleiben müssen. Diese Zahl errechnet sich aus den Verteilungsschlüsseln der Gesamtflüchtlingszahl auf den Landkreis Sigmaringen. Die stellt nicht nur eine große Herausforderung für die Schaffung von Unterkünften dar. Bürgermeister Thomas Scherer sieht auch ein Problem in der Verteilung der Flüchtlinge im Landkreis selbst. Er macht zwar deutlich, dass die Stadt Sigmaringen sich ihrer solidarischen Aufgabe bewusst ist und diese auch weiterhin wahrnehmen will, doch angesichts eines Flüchtlingsanteils von knapp 8% an der Gesamtbevölkerung im Ortsteil Leitz werde die Infrastruktur mit Schwierigkeiten konfrontiert.
Stellen Sie sich einfach mal einen Kindergarten vor mit 5 Kindern, und die kein Deutsch sprechen. Das muss eine Erzieherin schon sehr gut handeln können, und das stellt uns inzwischen schon vor gewisse Probleme. Wenn Sie an Pfullendorf denken, an die größte Stadt im Landkreis Bad Saulgau, dann kann man schon sagen, dass diese beiden Städte sich in vornehmer Zurückhaltung üben. Das darf nicht sein, denn Flüchtlinge aufnehmen ist nicht nur ein Akt der Menschlichkeit, sondern ist auch innerhalb des Landkreises ein Akt der Solidarität, und das fordern wir jetzt ein.
Zwar sind weitere Unterkünfte im Landkreis in Planung, doch bis jetzt befinden sich alle Flüchtlingsunterkünfte in Sigmaringen. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die ehemalige Graf-Stauffenberg-Kaserne, die im Frühjahr 2015 erstmals als bedarfsorientierte Erstaufnahmestelle, kurz BEA genannt, eingesetzt wurde. Knapp 400 Menschen, darunter vor allem junge Männer, lebten für einige Wochen zusätzlich in der Kreisstadt. Es kam vermehrt zu Ängsten und Unsicherheiten in der Bevölkerung wegen der großen Anzahl und dem gruppenhaften Auftauchen der Asylbewerber in der Stadt. Sogar Gerüchte über Straftaten der Flüchtlinge wurden laut. Diese konnten allerdings ausgeräumt werden. Eine gleichmäßige Verteilung der Asylbewerber im Landkreis wäre somit wünschenswert. Auch Amann plädiert hierfür.
Es muss halt immer das Verhältnis stimmen. Ich kann natürlich in der Städtle mit 4000 Einwohnern keine 1500 Flüchtlinge stecken. Das kann nicht funktionieren. Ich muss immer gucken, dass irgendwo Anzahl der Flüchtlinge, Anzahl der Bewohner stimmt. Und wenn deswegen darauf geachtet wird und jeder bereit ist, auch seinen Beitrag zu bringen und nicht nur nach der Devise fährt, woher verschauen mein Haus, sind andere an, nach der Devise, dann ist das zu schultern.
Finden Sie, dass Sigmaringen genug für Flüchtlinge tut?
Nee, ich denke nicht, dass sie genug für Flüchtlinge tun, weil es einfach so an der Leute und an der Stadt vorbeigeht und ich denke, die sind relativ schlecht integriert einfach in Sigmaringen.
Kann ich beurteilen. Also, wenn man von der Menge ausgeht, auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, wie die Zustände sind. Also das kann ich nicht beurteilen.
Vielleicht sollte man mehr Initiative zeigen in Sigmaringen und aus.
Ich denke, auf der einen Seite tun sie schon genug. Ich meine, das ist ein ziemlich großer Standard, wo Flüchtlinge aufgenommen werden. Wir können vielleicht mehr machen, aber ich denke, das ist eigentlich okay, was Sigmaringen da momentan macht.
Kann ich gar nichts dazu sagen, das weiß ich nicht.
It's a very boring day.
Mein Alltag hier ist sehr langweilig, weil wir nur auf unsere Anhörung warten können. Ich habe mit Frau Grau geredet und sie sagt, dass das Amt gerade viel mit den Syrern und Irakern zu tun hat. Vielleicht sind wir dieses Jahr oder das nächste Jahr an der Reihe. Wir wissen es nicht.
Schon seit April 2014 lebt Irfan Vani in der Gemeinschaftsunterkunft in Leitz. Ihm geht es wie den meisten Asylbewerbern. Sie können nur auf eine schnelle Bearbeitung ihres Antrags hoffen. Die durchschnittliche Zeit dafür beträgt 15 Monate und wird stark vom Herkunftsland beeinflusst. Arbeiten dürfen Asylbewerber erst ab dem dritten Monat in Deutschland. Und selbst dann gilt für sie bis zum 15. Monat eine sogenannte Vorrangprüfung. Hierbei muss der Arbeitgeber erst beim Arbeitsamt prüfen, ob es auch einen deutschen Arbeitslosen für die Stelle geben würde. Wenn sich solch einer meldet, hat dieser dann den Vorrang auf die Arbeitsstelle. Um die Flüchtlinge abzulenken und ihnen eine Freude zu bereiten, haben sich in Sigmaringen einige Initiativen gebildet, die Projekte für Flüchtlinge anbieten. Darunter sind Jessica Belgard und Jutta Wolf. Die Freundinnen betreiben eine Facebook-Seite, die sich Für Toleranz in Sigmaringen nennt und über Flüchtlingsarbeit und Politik informiert. Diese gibt es seit Herbst 2014, als bekannt wurde, dass der Landkreis das Hotel Fürstenhof kaufen und zu einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft umbauen werde.
Und da gab es relativ schnell eine Seite auf Facebook, Nein zum Heim in Sigmaringen. Und da stand Zeugs, das war wirklich abscheulich, das war geschmacklos, das war einfach nur abartig und widerwärtig. Und die Jessie und ich, wir haben da schon immer fleißig Kontra gegeben. Also immer zack, zack und dagegen und mit den Leuten diskutiert. Und ich saß irgendwann dann und sagte, boah, ich glaube, ich mach bald was anderes auf. Und Jessie, mach das, mach eine Gegenseite. Und eines Abends war da wieder so ein bitterböser Kommentar, dass ich gesagt habe, und jetzt reicht's. Und habe ich mir am nächsten Morgen hingesetzt und habe dann diese Seite Für Toleranz in Sigmaringen gegründet.
Sie möchten Menschen erreichen, informieren und dazu beitragen, Vorurteile abzubauen. Außer ihrer Internetseite veranstalten Belgard und Wolf auch ein Asylcafé, das sie Café Globus nennen. Jeden Montagabend können sich Flüchtlinge mit der Sigmaringer Bevölkerung im Fidelishaus treffen und ins Gespräch kommen. Etwas ganz Ähnliches organisiert auch die katholische Kirchengemeinde, das Café International. Vikar Armin Nagel lädt jeden Donnerstag dazu in den Pfarrsaal St. Johann ein.
Es gibt Getränke, Kaffee, Tee, Kuchen. Aber das Wichtigste ist eben die Begegnung. Und zwar auf einer ganz einfachen, niederschwelligen Art, würde ich mal sagen. Also viele haben vielleicht Angst gehabt, dahin zu gehen, von den Einheimischen, weil sie gesagt haben, wir können uns nicht mit denen unterhalten. Darum geht's zunächst überhaupt nicht. Also wichtig ist einfach, da zu sein und diesen Flüchtlingen mit einem offenen Herzen zu begegnen.
Menschen in Kontakt bringen. Dies ist das wichtigste Ziel der Begegnungstreffen. Das versucht auch die evangelische Kirchengemeinde mit eigenen Projekten zu verwirklichen. So hat sie in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Weingarten Schulungen für ehrenamtliche Deutschlehrer angeboten und ermöglicht mit dem Dialogcafé, das Mittwoch und Freitag morgens in der Kreuzkirche stattfindet, eine angewandte Seite des Sprachunterrichts. Kodikan Albrecht Knoch.
In dem Kontext von Kaffeesituationen, kleine Situationen durchzuspielen und in der deutschen Sprache dann einzuüben, beginnend mit Bitte und Danke und ich komme von und ich heiße, da so eine Situation ja eben praktisch durchzuführen, nicht nur zu simulieren, sondern eben auch praktisch dann, ja, und jetzt möchte ich gerne noch Zucker in den Kaffee, dass man da einüben kann, die Konversationsmöglichkeiten erweitern.
Die Flüchtlinge nehmen die Begegnungsangebote gut an. Sie wollen Kontakt zu den Einheimischen. Auch Sprachkurse, ob staatlich oder ehrenamtlich organisiert, sind gut besucht, denn Sprache ist der Schlüssel für jede Integration. Dieser Ansicht ist auch Al-Muhammad. Jeden Montag und Donnerstag besucht er die Begegnungstreffen.
Das Gute ist, dass ich Deutsch sprechen muss, wenn ich da bin, weil dort viele Leute kein Englisch können. Ich gehe also hin, um mein Deutsch zu verbessern. Dabei lerne ich viele Leute kennen und das macht mir wirklich Spaß.
Diese Beispiele zeigen, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement in Sigmaringen ist und das nicht nur, weil die finanziellen Mittel von offizieller Seite begrenzt sind. Für Knoch steckt mehr hinter dem Ehrenamt.
Die Menschen sind ja dort oft Leute, die relativ frisch im Ruhestand sind, aus dem Beruf kommen und die natürlich alle ihren beruflichen Hintergrund mitbringen. Und die natürlich alle diese Erfahrungen dann auch damit einbringen in die Begegnung. Einerseits, also sind sie schon erfahren in dem, wie geht man auf Menschen ein, die einem fremd sind. Das ist das eine, was sie mitbringen, aber natürlich dann auch einfach diese Berufsfelder.
Das ist vielseitig. Alles, was letztendlich gesellschaftliches Leben ausmacht, können Sie irgendwo versuchen, über Ehrenamt zu organisieren, können wir natürlich von der Behörde her gar nicht. Das geht gar nicht. Das würde den Rahmen sprengen.
Vieles wäre in Sigmaringen ohne das Ehrenamt nicht möglich. Ammann betont, dass dies auch von Seiten des Landratsamts gewürdigt werde. Auch Bürgermeister Thomas Scherer schätzt das Ehrenamt. Was allerdings bei den Ehrenamtlichen nicht so recht ankommt. Wolf und Belgard fühlen sich von offizieller Seite nicht gut unterstützt.
Ich finde halt die Desinteresse schade.
Ja.
Dieses Desinteresse, ich meine, ein Bürgermeister hätte hier auch ruhig mal herkommen können.
Ja, genau.
Zum sagen können, hey,
schön, was ihr macht.
Schön, ich bringe jetzt mal einen Kuchen mit von der Stadt spendiert. Er bräuchte mal was mitbringen. Es geht einfach nur darum, er zeugt Interesse, er schätzt es, dass es diese Ehrenamtliche gibt und dass es auch dieses Angebot gibt und ja.
Und auch, dass sich meiner Erfahrung nach das Land viel zu viel auf die sozialen Einrichtungen und aufs Ehrenamt verlässt. Mhm. Also wenn du da einmal irgendwie als soziale Einrichtung dich drum kümmerst, dann hast du es.
Dann hast du es, ja.
Dann gehört das ganze Ding mehr oder weniger dir und es ist dann dein Job so. Ja. Und ich glaube, da verlässt sich das Land Baden-Württemberg einfach viel zu sehr drauf und macht ein bisschen zu wenig.
Haben Sie denn Kontakt zu Flüchtlingen?
Nein, also ich persönlich habe keinen Kontakt zu Flüchtlingen. Bisher ist mir jetzt der Gedanke nicht gekommen, dass ich Kontakt aufnehmen könnte. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie.
Nein, ich sehe sie nur immer in Sigmaringen, im Prinzengarten beim Einkaufen. Das ist halt doch immer die Distanz zu der anderen Kultur da.
Ich habe schon öfter mal überlegt, ich habe eigentlich ganz viel Kleidung zu Hause, dass man die eigentlich vorbeibringen könnte, aber irgendwie hat man es dann doch nicht gemacht.
Manchmal, ja. Manchmal fahre ich im Bus mit.
Nein. Wir haben keine Gelegenheit.
Nee, ergibt sich nicht, also ich wüsste nicht wo.
Tische in Gruppen zusammengestellt. Darauf stehen liebevoll angerichtet Gebäck, Obst, Tassen und Kaffeekannen. Die Leute um die Tische führen Gespräche oder spielen Spiele. So sieht das Café Globus im Fidelis-Haus aus. Trotz der guten Stimmung fällt auf, dass wesentlich mehr Flüchtlinge als Einheimische dabei sind. Die Veranstalter hoffen, dass dies noch an fehlender Bekanntheit liegt und die Angebote mit der Zeit besser besucht werden. Al-Mohammad erzählt von seinen Erfahrungen in der Hohenzollernstadt.
Sigmaringen.
Sigmaringen. Bevor ich hierher kam, lebte ich in einem kleinen Dorf namens Meßstetten. Dort war es ganz anders. Wenn ich spazieren oder im Dorf unterwegs war, dann waren die Leute freundlich. Sie lachten und grüßten. Das gibt es hier nicht. Niemand sagt Hallo. Das ist mein großes Problem. Man kommt nicht in Kontakt mit Einheimischen.
Zwar gibt es keinen offen gelebten Rassismus, aber ein deutliches Desinteresse. Das ist es, was die Flüchtlinge in Sigmaringen zu erwarten haben. Auch Nagel hat in einem Gespräch mit einem Flüchtling mitbekommen, mit wie viel Gleichgültigkeit und teilweise auch Ablehnung diese zu rechnen haben.
Er begegnet den Leuten auf der Straße, er geht über die Donaubrücke. Die Leute, die auf derselben Höhe sind, wechseln die Seite, weil er eben dunkelhäutig ist, schwarze Haare hat, schwarzer Bart. Also eben dieser orientalische Typ. Das hat mich sehr schockiert, das zu hören.
Also es wäre völlig gelogen, dass es nicht solche gibt, die sagen, deutscher Boden den Deutschen. Also das ist etwas, was wir ganz intensiv natürlich beobachten und beobachten müssen.
Dass ablehnende oder auch ausländerfeindliche Bewegungen in der Stadt existieren, ist also bekannt. Wie stark diese allerdings in der Bevölkerung vertreten sind, wird unterschiedlich eingeschätzt. Kodekan Knoch sieht die allgemeine Stimmung der Bevölkerung als überwiegend positiv an.
Natürlich weiß ich von einer Facebook-Gruppe, die sich dann da mal gegründet hat, als es darum ging, dieser dritte Standort, es bekannt wurde, dass der geöffnet wird. Da gab es dann so eine Facebook-Gruppe, die versucht hat, da Stimmung zu machen. Ich denke, die haben natürlich ihre Meinung immer noch und die sollen die ja auch äußern. Aber ich habe den Eindruck, dass sie nicht die Mehrheit jetzt hier in Sigmaringen abbilden.
Ein ganz kleiner Teil, der sich da engagiert, oder nicht, also jetzt nicht nur engagiert, sondern wo da wirklich offen dasteht, würde ich jetzt mal sagen, hab da kein Problem, wenn die mich ansprechen, würde ich mich auch mit denen unterhalten. Ja. Dann ist ein relativ großer Teil, denen egal. Das egal ist. Die sagen, ach, solange die mich in Ruhe lassen, ja, genau. Interessiert mich das alles auch nicht. Und dann gibt's halt leider einen auch etwas größeren Teil, die dann wirklich so negativ grundeingestellt sind. Also es hat schon echt mit Rassismus zu tun. Ja. Also es ist schon definitiv. Wirklich klarer Rassismus und Fremdenhass. Definitiv. Und der wird dann auch ganz offen gelebt und auch ganz offen propagiert.
Wolf und Belgard sehen das wesentlich kritischer. Im Internet seien die Meinungen offener und drastischer als in der Öffentlichkeit. Angriffe auf Asylbewerber gab es in Sigmaringen bisher nicht. Aber eben auch noch keine richtige Willkommenskultur.
Würden Sie sagen, dass Sie das Thema etwas angeht?
Ja, es geht ja eigentlich jeden was an. Aber jeder versucht sich halt immer nur doch möglichst rauszuhalten.
Nein, geht mir nicht so. Weil wir sind aus dem Alter raus, wo wir da noch was bewirken können, oder?
Angeht tut's eigentlich jeden was.
Ich denke, es geht mich was an, aber ich habe auch ein bisschen Angst davor.
Also ich denke, das Thema geht uns alle etwas an. Die Flüchtlingsströme nehmen ja zu und diese Leute möchten ja irgendwo hin, wo sie in Ruhe und Frieden leben können. Von dem her denke ich, dass Europa eben Flüchtlinge aufnehmen sollte.
Wir Menschen haben eine große Angst vor allem, was wir nicht kennen. Das ist was Urmenschliches. Und das betrifft auch diese Asylproblematik, diese Flüchtlingsproblematik. Die Menschen, die zu uns kommen, die haben eine andere Hautfarbe, die haben eine andere Kultur, eine andere Religion auch. Und all das ist fremd für uns zunächst mal. Dadurch haben viele, denke ich, einfach Berührungsängste.
Angst vor dem Ungewissen und dem Fremden. Das sieht Vikar Nagel als Grund für die Zurückhaltung im Umgang mit den Flüchtlingen. Dem muss man mit Begegnungen entgegengehen, denn die Erfahrung der Ehrenamtlichen zeigt, dass durch persönlichen Kontakt Vorurteile ausgeräumt werden können. Jutta Wolf und Jessica Belgard sehen aber noch ein anderes Problem der Hohenzollernstadt.
Also es ist schon so dieses Konkurrenzverhalten ist das so.
dieses für Flüchtlinge, da macht man, da tut man, da hat man auch das Geld zur Verfügung. Wenn es aber eben um Kita-Plätze, ums Altersheim, um die Jugendliche und so weiter und so fort geht, da ist das Geld dann nicht da.
Dabei wissen viele nicht, dass die Versorgung der Flüchtlinge Sache des Landkreises und nicht der Stadt ist. Dafür wird also kein Geld benutzt, das für Investitionen in die Infrastruktur der Hohenzollernstadt vorgesehen war. Mehr Informationen werden benötigt, um den Menschen keinen Grund für Missgunst oder gar Neid zu geben. Auch Amann sieht hier noch Handlungsbedarf.
Man muss der deutschen Bevölkerung das Asyl und warum wir Asyl haben, wie es geregelt ist und warum die Leute kommen, noch besser erklären. Und wir dürfen aus meiner Sicht nicht den Fehler machen und versuchen, alles, was unangenehm ist, unter den Teppich zu kehren. Wenn so viele Leute ins Land kommen, dann gibt es auch Dinge, die unangenehm sind. Und die muss man dann halt auch gelegentlich mal ansprechen.
Also, wo man dem immer entgegenwirken muss, und das sage ich auch wieder Aufgabe an mich, wenn aus der Bevölkerung was kommt, dem gut nachzugehen, mit den Menschen hier drüber zu sprechen, mit den Bewohnern, mir fehlt dann manchmal Zeit irgendwie. Ich würde dann am liebsten eine kleine Hausversammlung machen, zu alles sagen, bitte achtet darauf, machen Sie das und das nicht, das kommt schlecht an.
Mechthild Grau setzt ebenfalls auf Informationen, und zwar auf Seite der Flüchtlinge. Man könne nicht leugnen, dass es im Zusammenleben vieler Leute mit den unterschiedlichsten kulturellen und religiösen Hintergründen Probleme gebe. Mehrmals gab es schon Beschwerden aus der Nachbarschaft, zum Beispiel wegen erhöhtem Lärm oder der Müllentsorgung. Auch Kriminalität unter Flüchtlingen gibt es.
Es gibt Diebstähle, wir haben auch schon mit Drogen hier Probleme gehabt, wirklich. Und das sind natürlich Sachen, sage ich so, die sind äußerst ungut und da ist es... Da lehnt sich die Bevölkerung zu Recht auf und sagt, das brauchen wir hier wirklich nicht.
Laut Grau ist die Kriminalitätsrate unter Flüchtlingen nicht größer als die in der einheimischen Bevölkerung. Aber sie wird wesentlich höher wahrgenommen. Den Schaden, den ein paar wenige anrichten, wirft ein schlechtes Licht auf viele Unbeteiligte. Wie überall gilt, man kann die Menschen nicht alle über einen Kamm scheren. Eine Gruppe ehemaliger Ministranten hat sich zu einem Projekt zusammengefunden, das die Bevölkerung über die Flüchtlingsarbeit in Sigmaringen informieren will.
Wir sind im Moment dabei, eine Homepage zu machen, damit jemand, der sich jetzt über Flüchtlingsarbeit in Sigmaringen informieren will und jetzt in die Google-Maschine eingibt, Flüchtlinge Sigmaringen, direkt auf dieser Seite landet und dann sozusagen alle Angebote aufgelistet hat.
Vielleicht trägt sie einen Teil für ein besseres Zusammenleben von Migranten und Einheimischen bei. Dies ist vor allem auch wegen der erneuten Nutzung der Graf-Stauffenberg-Kaserne als BEA wünschenswert. Ein Umdenken der Gesellschaft könnte gut tun.
Ich wünsche mir, dass wir viel stärker noch schaffen, dass wir erkennen, ein Flüchtling, ein Zuwanderer, der bringt ja was mit. Und wir als Mehrheitsgesellschaft sollten lernen, dass wir da einen Reichtum bekommen.
Deutschland hat ja mehrfach profitiert von Einwanderung. Nach dem Krieg 1945, alles war kaputt. Wie schnell Deutschland wieder auf die Beine gekommen ist, da war unter anderem auch die Ausländer, die sogenannten Gastarbeiter, verantwortlich dafür.
Vor dem Thema der Flüchtlingsproblematik kann sich niemand drücken. In absehbarer Zeit werden die Zahlen noch weiter steigen. Wir stehen in der Verantwortung, die Menschen aufzunehmen und mit ihnen zusammenzuleben. Obwohl sie andere Nationalitäten und Religionen haben, können wir doch eins oft erkennen. Die Unterschiede zwischen ihnen und uns sind oft nicht groß.
For my future, I just want to, like, live
a... Ich möchte in Zukunft einfach nur ein friedliches Leben mit meiner Familie führen können und dass meine Kinder eine schöne Zukunft haben. Wenn ich hier bleiben darf, dann werde ich weiter Deutsch lernen und wenn ich dann an der Universität angenommen werde, möchte ich in Tübingen Medizin studieren. Das sind meine Zukunftspläne.
Das war Daniela Lausch mit ihren Eindrücken aus Sigmaringen für Radio Mikroeuropa hier auf der Wüstenwelle.
Mikroeuropa.
Mikroeuropa. Der Flüchtlingsstrom bringt auch viele negative Reaktionen mit sich. Doch das war auch schon vor fast einem Vierteljahrhundert so. Im September 1991 griffen Neonazis in der sächsischen Stadt Hoyerswerda ein Flüchtlingswohnheim an. Die Bewohner, sie kamen aus Mosambik und Vietnam, mussten schließlich evakuiert werden. Unsere Reporterin Vivian Lipp hat sich anlässlich der wiederkehrenden Ereignisse mit diesem Thema beschäftigt.
Ein Thema beherrscht die Medien schon seit Wochen: Flüchtlinge. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Ländern, wollen aber eigentlich nur eins: hier in Europa unterkommen und sich erleben können. Gerade jetzt im September jähren sich die schlimmen Ausschreitungen von Hoyerswerda zum 24. Mal. Damals kam es zu Angriffen auf ein Wohnheim für Vertragsarbeiter sowie ein Flüchtlingswohnheim. Teilweise standen bis zu 500 Personen vor den Heimen und beteiligten sich an den Anfeindungen. Die Polizei war nicht in der Lage, die Angriffe zu stoppen. Über 30 Menschen wurden verletzt und letztendlich flohen die Ausländer aus der sächsischen Stadt. Durch diese Ausschreitungen wurde eine Welle gewalttätiger und ausländerfeindlicher Gewalttaten in ganz Deutschland zu Anfang der 1990er Jahre ausgelöst.
Dem wurde Geld zugesteckt, ihr braucht nicht arbeiten, nicht. Und wir im Prinzip als Deutsche waren hier die zweite Garnitur, die wir ja sowieso sind. Und ich glaube, im Namen hier auch aller zu sprechen, dass wir froh sind, dass sie raus sind hier, die Ausländer.
Also auch mit Gewalt?
Ja, natürlich, geht am schnellsten.
Der Triumph der braven Bürger. Eine Woche lang hatten sie zugeschaut, als die Rechtsradikalen randalierten. Dann waren die 70.000 Deutschen von Hoyerswerda ihre 300 Ausländer los.
Jetzt ist das Thema wieder aktuell. Denn es werden immer noch Flüchtlinge und Flüchtlingsheime angegriffen und terrorisiert. Die folgende Umfrage umreißt, was die Leute auf der Straße über die momentane Flüchtlingssituation denken.
Verständlich ist es schon, dass die Leute hierher kommen wollen.
Ich würde auch dahin gehen, wo es mir besser geht, wenn ich in einem Land lebe, wo ich keinen Frieden und keine Chance hätte.
Ach du, informier mich doch echt nicht. Mir ist das eigentlich alles relativ egal. Mir geht's gut.
Es sind viele, man muss ihnen helfen, das ist ganz klar. Aber ich finde, der Balkan ist kein Kriegsgebiet.
Es ist schon schlimm, dass so viele zu uns kommen. Aber man muss ihnen natürlich auch helfen. Und deswegen ist es wichtig, dass man Flüchtlingsheime oder sowas baut.
Einige Menschen machen sich ernsthafte Gedanken darüber, was mit den Flüchtlingen passiert und inwieweit die Politik Fehler macht und einschreiten muss. Wir haben ein Telefoninterview mit Bernd Kasperek geführt. Er ist Diplom-Mathematiker und Kulturanthropologe, arbeitet in verschiedenen Netzwerken und Projekten mit, die kritisch zur europäischen Migrationspolitik forschen und ist im Bereich der politischen Flüchtlingssolidarität aktiv. Wie sieht er die Rolle von Deutschland in dieser Situation?
Wichtig ist natürlich einfach, dass man da jetzt nicht sagt, oh, wir können das nicht bewältigen oder irgendwie anfängt Panik oder sowas zu schüren, sondern so wie das ich größtenteils mit auch gerade so miterlebe, dass man sagt, ja, das kann man hinkriegen. Deutschland ist ein reiches Land. Man hat Primärüberschuss im Haushalt. Das ist kein Problem. Ne? Man kann, wenn die Prognosen stimmen, 800.000 Flüchtlinge, die dieses Jahr kommen, man kann die auch unterbringen. Und vor allem kann man Beitrag dazu leisten, dass eine Integration in diese Gesellschaft dann auch funktioniert, also dass die Menschen, die gerade ankommen, Teil von der Gesellschaft in Deutschland werden.
Auch die EU muss zur Verantwortung gezogen werden, denn ein einzelnes Land alleine kann nicht alle Flüchtlinge aufnehmen.
Also wenn man sich so die Rolle Europas in der Welt anschaut, dann eigentlich, sozusagen, wenn man in Schulnoten spricht, mindestens ungenügend. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sozusagen eine starke europäische Außenpolitik der Interventionen, die zum Beispiel die USA macht, befürwortet. Ich denke aber schon, dass man in den vielen Konflikten, die es gerade rund um die Europäische Union gibt, aktiver hätte eingreifen können auf der Seite der Freiheit und der Demokratie. Der ganz große Punkt ist Syrien. Das hat als ein sehr, meiner Meinung nach, hoffnungsvoller Aufstand gegen eine Diktatur angefangen. Übrigens eine Diktatur, die auch mit der Deutschland und Europa eigentlich immer gut zusammengearbeitet hat. Auch das muss man nochmal benennen. Und man hat es versäumt, da auf der Seite jener Leute, die gesagt haben, nein, wir wollen die Freiheit, wir wollen diese Diktatur abschütteln, zu intervenieren. Mhm. Nicht unbedingt militärisch, aber man hätte da sehr klar Stellung beziehen können und auch diese Befreiung unterstützen können. Und das ist nicht passiert. Jetzt 4 Jahre später, haben wir einen Bürgerkrieg, den wir uns vor ein paar Jahren nicht hätten ausdenken können. Und die Folge ist, dass Hunderttausende von Menschen aus der Region auf der Flucht sind. Und das hat auch was mit Außenpolitik zu tun. Und das hat aber auch was dann mit der Verpflichtung zu tun, jetzt diese Flüchtlinge hier willkommen zu heißen und aufzunehmen.
Gegen sogenannte besorgte Bürger muss man sich stellen, denn sie beziehen keine andere Haltung als Nazis und Rassisten.
Ich finde es wichtig, da jetzt aufzustehen und Haltung zu bekennen und zu sagen, nein, Flüchtlinge sind willkommen in Deutschland, das ist eine wichtige Sache, Asylrecht ist ein Menschenrecht und wir lassen uns das nicht von denen, die ein ganz anderes, ein ziemlich langweiliges Deutschland haben wollen, kaputt machen.
Das Schlusswort von Bernd Kasparek lässt mich zu dem passenden Lied von den Toten Hosen Willkommen in Deutschland überleiten. Die Band hat das Lied für die aktuelle Lage mit dem Sinfonieorchester der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf kürzlich noch einmal neu aufgenommen.
Dies ist das Land, in dem man nicht versteht, dass fremd kein Wort für feindlich ist, in dem Besucher nur geduldet sind, wenn sie versprechen, dass sie bald wieder gehen. Auch mein Zuhause, selbst wenn's ein Zufall ist, irgendwann fällt es auch auf mich zurück. Wenn ein Mensch aus seinem anderen Land ohne Angst hier nicht mehr leben kann, weil täglich immer mehr passiert, weil der Hass auf Fremde eskaliert und keiner weiß, wie und wann man diesen Schwachsinn stoppen wird. Es ist doch mein Land und ich kann nicht so tun, als ob es mich nichts angeht. Es ist doch dein Land und du bist schuldig, wenn du deine Augen davor schließt. In dem so viele schweigen, wenn Verrückte auf die Straße gehen, um der ganzen Welt und sich selbst zu beweisen, dass die Deutschen wieder die Deutschen sind.
Integration. Nach der eigentlichen Flucht die wohl größte Hürde für Flüchtlinge. Aber auch wir Einheimischen sind gefordert, auf die Neubürger zuzugehen. Ahmed Ocak hat sich ebenfalls in seiner Bachelorarbeit näher mit dem Thema Migration beschäftigt, aber aus einem anderen Blickwinkel. Er berichtet über Identität, verschiedene Kulturen und das multikulturelle Deutschland.
Man schaut mich jetzt nicht an, okay, hey, der ist jetzt Deutscher, der gehört jetzt zu uns oder so. Also ich habe immer dazu gehört.
Immer irgendwo sein und doch nicht da sein.
Meine Identität ist so eine Art Zwiespalt. Also ich bin
hier
beidseitig aufgewachsen, habe eine deutsche
Mutter
und einen türkischen Vater.
Emotionen stärker packen und ihnen klares signalisieren, dass sie dazu
immer
gehören.
Irgendwo sein und doch
ich
nicht
sehe mich
da
inzwischen nicht als entweder Deutscher oder Türke, ich sehe mich als
Migrant
ein globaler
ist für mich immer so, man lebt irgendwo und kommt nie an. Immer irgendwo sein und doch nicht da sein. Nicht ankommen.
Rund 16 Millionen Menschen in Deutschland kennen Einwanderung aus der eigenen Erfahrung oder aus der Familie. Deutschland wird immer mehr zu einem multikulturellen Land, das zeigen Studien. Jeder fünfte von uns hat inzwischen familiäre Wurzeln im Ausland, die Tendenz steigt. Mit rund 3 Millionen Einwohnern macht die türkische Diaspora die größte Gruppe unter den Menschen mit Migrationsgeschichte aus. Rund die Hälfte von ihnen ist im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft. Viele andere haben eine unbefristete Niederlassungserlaubnis. Eine Studie der Stiftung Zentrum für Türkei-Studien und Integrationsforschung in Essen zeigt, die Mehrheit der türkischstämmigen Bürger fühlt sich in Deutschland zu Hause, hat deutsche Freunde und möchte nicht dauerhaft in der Türkei leben. Nichtsdestotrotz scheint das Gefühl der Zugehörigkeit und der deutschen Identität eine ganz andere zu sein. Selbst Türken, die den deutschen Pass haben und in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, zögern und möchten sich nicht als Deutsche sehen. Oder zumindest nicht nur. Das Thema der Identität und der Dazugehörigkeit steht mehr denn je auf der Agenda der Bundesrepublik Deutschland. Vergangenes Jahr ermutigte Bundespräsident Joachim Gauck zum ersten Mal in der Geschichte 22 Zuwanderer auf der Einwanderungsfeier im Schloss Bellevue.
Wir sollten nicht länger von wir und denen sprechen. Es gibt ein neues deutsches Wir. Es ist die Einheit der Verschiedenen. Und dazu gehören Sie. Genauso selbstverständlich wie ich.
Die Frage nach der Identität scheint facettenreiche Antworten zu bergen. In meinen Interviews mit verschiedenen deutsch-türkischen Lebenswelten versuche ich eine Antwort auf die Scheu vor dem Deutschen zu finden. Als Sohn türkischstämmiger Eltern kenne ich das Gefühl, wenn auch in geringem Maße, etwas anders zu sein. Der Neu-Ulmer Abiturient Batuhan Kilinc ist einer von vielen Jugendlichen, die mit Fragen wie »Woher kommen Sie denn eigentlich?« oder »Aus welchem Land sind Sie?« konfrontiert werden. Er ist einer meiner Interviewpartner. Ich frage ihn, wie er auf die Frage nach seiner Heimat antwortet.
Ja, also ich habe jetzt seit dem Neuesten den deutschen Pass. Aber wenn man mich fragt, also ich bin ja nicht wirklich hier geboren, ich bin ja in der Türkei geboren, da sehe ich schon, dass ich in der Türkei geboren bin. Aber ich fühle mich jetzt nicht irgendwie ausgeschlossen oder als Ausländer oder so. Ich fühle mich eigentlich ziemlich wohl als Deutscher.
Vor 10 Jahren kam Batuhan mit seinen Eltern aus der Türkei nach Deutschland. Erinnerungen werden wach. Das Umfeld und die Menschen um ihn herum waren sehr wichtig. Wohlgefühlt hatte er sich gleich von Anfang an.
Anfangs, wie gesagt, hatte ich Schwierigkeiten, weil ich die Sprache nicht so gut konnte. Aber dann mit der Zeit hatte ich dann überhaupt gar keine Probleme mehr. Vor allem die Eltern von meinen Mitschülern haben mir sehr geholfen, wirklich. Also sei es bei den Hausaufgaben, mittags war ich dann immer sehr oft bei denen. Dadurch habe ich auch meine Sprachkenntnis um einiges verbessert.
Bei Gastfamilien machte er seine Hausaufgaben und erfuhr die deutsche Kultur direkt. Eine Erfahrung, die vielen deutsch-türkischen Jugendlichen außen vor bleibt. Er hatte Glück und kann die Kulturen vergleichen, ganz ohne Vorurteile.
Dort war es dann schon irgendwie ein bisschen anders. Also am meisten hat mich so gewundert, die Essenszeiten zum Beispiel. Das war ganz anders als bei uns. Zum Beispiel die Deutschen essen halt mittags eher, sei es Fleisch oder sowas. Und am Abend dann nicht so wirklich. Und bei uns genau andersrum. Am Abend isst man so ziemlich starke Sachen. Hat mich anfangs sehr gewundert, aber mit der Zeit habe ich gedacht, okay, so ist es halt.
Dass nicht jeder Mensch gleich ist, das war Batuhan trotz seines jungen Alters schon klar. Er erinnert sich daran, dass es weniger die Verschiedenheiten der Kultur waren, die ihm Probleme bereiteten, sondern eher die Verständigung mit den Menschen, die ihn aufgrund seiner Sprachfehler hänselten. Und auch dieses Problem konnte er lösen. Er ist ehrgeizig. Heute spricht er akzentfrei. Nach dem Abitur steht das Studium der islamischen Theologie an. Am liebsten möchte Batuhan ins Ausland.
Da haben mich oft viele ausgelacht. Ich wusste nicht, warum die lachen überhaupt. Das war ja das Problem eigentlich. Aber ansonsten, also nachdem ich dann wirklich auch mich mit denen verstanden habe, nachdem die auch etwas älter wurden, haben die gedacht, okay, es geht nicht wirklich darum eigentlich, woher einer kommt, sondern was für Werte er hat, und dann wird es auch dann ganz anders. Also heutzutage habe ich eigentlich gar keine Probleme.
10 Jahre nach seiner Ankunft in Deutschland fühlt er sich hier wohl und zu Hause. Es fehle aber immer noch an mehr Gerechtigkeit in der Willkommenskultur. Er blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. In Deutschland sei man auf dem richtigen Weg. Mittlerweile setzt sich seine gelebte Kultur aus verschiedenen Elementen beider Kulturen zusammen. Wie ein Mosaikbild, meint er. In der Türkei fühlt sich Batuhan genauso wohl wie in Deutschland. Nach dem Urlaub im Land der Eltern freut er sich auf die Rückreise nach Hause, auf seine Freunde in der Schule und auf seine Kumpels in Deutschland. Er vermisst sie. Er vermisst Deutschland, die Ordnung und die Struktur. Heimweh habe er. Nur ein einziges Mal, da habe er sich wirklich durch und durch so richtig deutsch gefühlt. Auf seiner Einbürgerungsfeier. Ich will wissen, warum er sich deutsch gefühlt hat und was das sich deutsch fühlen ausmacht. Wir müssen beide feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, das zu beschreiben.
Ich war dann beim Landratsamt und da wurde es mir gesagt, also was für euch für Rechte ich habe. Und da wurde kurz und knapp halt gesagt, ich habe alle Rechte wie ein gebürtiger Deutscher, was in anderen Ländern nicht der Fall ist. Ich mich da gefühlt habe, ich habe mich da eigentlich ziemlich deutsch gefühlt jetzt in dem Moment. So. Da habe ich gedacht, okay.
Wie fühlst du dich jetzt?
Ja, ich fühle mich eigentlich wieder normal ganz.
Ganz so. Was ist denn dieses Normale? Also tut mir leid, dass der da auch nachhake, weil das interessiert mich auch wirklich sehr.
Weiß nicht, in dem Moment hatte ich so ein Gefühl gehabt, okay, jetzt bin ich anders. Aber dann im Nachhinein dachte ich, ja, eigentlich ist es hier gar nicht anders. Also mich schauen die Leute immer noch gleich an. Ich bin immer noch mit den gleichen Menschen befreundet. Also man schaut mich jetzt nicht an, okay, hey, der ist jetzt Deutscher, der gehört jetzt zu uns oder so. Also ich habe immer dazugehört.
Bildung ist für Batuhan das A und O, wenn es um die Frage nach der Integration geht. Deshalb setzt er sich für Bildung von jüngeren türkischen Freunden ein. Er gibt ehrenamtlich Nachhilfe bei sich zu Hause. Das ist sein ganz persönlicher Beitrag zur Integration. Der junge Erwachsene weiß, woran es bei Problemfällen hakt.
Umso gebildeter ein Mensch ist, umso besser kann er, umso eine bessere Weltanschauung hat er. Und umso besser kann er dann auch die Sachen einschätzen. Jemand, wo nicht wirklich gebildet ist, oder wo irgendwie keinen Erfolg hat in der Bildung, meint dann immer, dass andere schuld sind. Aber jemand, wo wirklich logisch denken kann und sagt, hey, schau mal, ich habe mich nicht hingesetzt, habe nicht gelernt, habe mich nicht gebildet, der kann dann wissen, dass er selber schuld ist. Der sucht dann auch den Fehler bei sich.
Auch Alteingesessene wie der Stuttgarter Muammer Akin haben sich noch nicht endgültig festgelegt. Er fühlt sich dazugehörig und ist glücklich verheiratet. Mit seiner Frau Susanne haben sie zwei Kinder großgezogen, einen Sohn und eine Tochter. Mit 10 Jahren kam er als Kind nach Deutschland. Später dann begann er ein Studium. Aufgrund seiner Geschichte kann er beide Lebenswelten sehr gut miteinander vergleichen. Muammer Akin scheint zu wissen, warum sich die türkische Jugend schwer tut, mit dem sich deutsch fühlen.
Vielleicht muss man eine andere Frage vorab klären, nämlich was heißt das Deutsch fühlen oder sich deutsch fühlen? Die Frage ist, muss man sich deutsch fühlen? Ich denke, es geht ja um eine Identifikation als Bürger dieses Landes. Und das Deutsch fühlen kann ich insoweit mir vorstellen, dass es den Schülern oder den Jugendlichen erst einmal schwerfällt, dieses auszusprechen, zu sagen, ich fühle mich deutsch. Ich würde sagen, sie fühlen sich dazugehörig, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein, was auch für mich übrigens wichtig ist und nicht, ob man sich deutsch fühlt.
Dazugehören und akzeptierter Partner dieser Gesellschaft sein. Für Muammer Akin sind diese beiden Begriffe Dreh- und Angelpunkt, damit wir in einem gemeinsamen Deutschland glücklich miteinander leben können. Leider weiß auch er, dass es nicht allen Jugendlichen gleichermaßen gelingt, sich als dazugehörig und akzeptiert zu fühlen. An dieser Kluft müsse gearbeitet werden.
Man geht immer mehr den richtigeren Weg, denke ich. Also es war sicher vor einigen Jahren nicht so einfach und auch nicht selbstverständlich, die Migranten als dazugehörig zu zählen. Ging aber für beide Seiten ähnlich, weil man eben zu Beginn, wenn man die Migrationsgeschichte der aus der Türkei Stammenden sich anschaut, inzwischen mehr als 50 Jahre, sind wir nun mal davon ausgegangen, dass es eine kurzzeitige Beschäftigung oder ein kurzer Aufenthalt hier sein wird.
Zur propagierten Einheit der Verschiedenen, wie es Bundespräsident Joachim Gauck zu sagen pflegte, spricht Akin seinen Dank aus. Er findet die Sichtweise richtig und sinnvoll. Das Ziel hingegen liegt noch in ferner Reichweite.
Ich sehe das eher als eine Zielsetzung. Eine Zielsetzung für die Zukunft, dass es eine Einheit geben muss, aber unter verschiedenen Herkunftsbiografien her. Wir müssen aber uns auch beschleunigen und beeilen, dass es in Zeiten, wo es uns insgesamt gut geht, und ich meine da auch vor allem wirtschaftlich gut geht und damit auch der soziale Frieden noch vorhanden ist, muss es uns gelingen, diese Einheit zu schaffen, bevor Krisen und auch extreme Richtungen stark werden und diese Zugehörigkeit auch in Frage stellen und auch das möglicherweise verhindern.
Wie das Programmheft zu dem gemeinsamen Miteinander aussehen kann und welche Punkte dringend sind, ist ihm klar. Er weiß, dass Eltern und Kinder gleichermaßen angesprochen werden müssen.
Also die südeuropäischen, osteuropäischen Länder sind eher emotionengeleitete Menschen. Und wenn dann, was die Kanzlerin auch mal gemacht hat, in einer sehr sachlichen Art und Weise, dass jetzt Situation in der Türkei ist oder die Migranten hier, die müsste man einfach bei ihren Emotionen stärker packen und ihnen klarer signalisieren, dass sie dazugehören.
Auch in der Familie Akin ist das Thema der Identität noch lange nicht ganz ausdiskutiert. Student und Sohnemann Fatih hat seine eigene Art und Weise im Umgang mit den verschiedenen Kulturen entwickelt. Nimm an, was nützlich ist, lass weg, was unnütz ist.
Ja, also ich denke, die türkische Kultur hat auch, so wie auch die deutsche Kultur, Vor- und Nachteile. Und natürlich, wenn man beidseitig aufwächst, versucht man bestmöglich eben die Vorteile beider Kulturen zu mixen. Also ich persönlich denke, dass meine Identität ist so eine Art Zwiespalt. Also ich bin beidseitig aufgewachsen, habe eine deutsche Mutter und einen türkischen Vater. Und da habe ich diesen Vorteil gehabt, dass ich eben in beiden Perspektiven mich auch emotional und aufgrund der Erfahrungen hineinversetzen konnte, Empathie entwickeln konnte für beide Kulturen.
In seiner Ulmer Studentenwohnung bastelt Fatih in seiner Freizeit an Modellbausätzen. Ein Mustang-Modellauto und deutsche Fachwerkhäuser schmücken seinen Schrank. Feinarbeiten gefallen ihm sehr. An der Wand hängt ein Panoramabild mit Blick auf den Bosporus. Durch und durch deutsch fühlt sich Fatih nicht. Er findet seine internationale Mixkultur passender und besteht darauf, diese Identität zu wahren. Er wünscht mehr Akzeptanz. Seine gefühlte Heimat ist sowohl in Deutschland als auch in der Türkei. Nachdem ich erfahre, dass Fatih Medieninformatik studiert, wird mir klar, er spricht eine globale Sprache.
Also ich denke jetzt heutzutage im 21. Jahrhundert gibt es nicht mehr länderspezifische Entwicklungen, sondern das Ganze ist global geworden, sei es aufgrund des Internets, die ganze Konnektivität untereinander. Ich sehe mich inzwischen nicht als entweder Deutscher oder Türke, ich sehe mich als ein globaler Mitbewohner mit eben dem Rest der Welt.
Global geltende Werte und Normen, das ist Fatihs Traum von einer Welt, in der es nicht die anderen gibt, sondern jeder so akzeptiert wird, wie er ist. Die demokratische Grundordnung ist dabei für ihn das notwendige Konstrukt, um das gemeinsame Miteinander zu gewährleisten. Fatih weiß, dass es in Deutschland gemeinsame Ziele gibt, für die sich alle in Deutschland lebenden Nationalitäten einsetzen. Und doch versteht er die Mitmenschen, die sich trotz jahrelangem Aufenthalt immer noch nicht dazugehörig fühlen können.
Ich denke persönlich, dass es eben daran liegt, dass man vielleicht die Kluft zwischen den Kulturen noch nicht wirklich so eine Art Melting Pot, wie das in Amerika bekannt ist, dass man das noch nicht zusammen verschmolzen konnte und dass man da eben diese Trennung hat, dass man sich entweder oder entscheiden muss.
Am eigenen Leibe hat er dieses Hin und Her des Öfteren erlebt. Nicht jeder kann gleichermaßen mit diesem Spagat leben.
Also man ist da immer, die deutschen Freunde sehen mich als Person mit Migrationshintergrund. Und wenn ich mit den türkischen Leuten zusammen bin, dann sehen sie mich als Migrationshintergrund Deutsch. Das ist immer so ein Zusammenspiel.
Das politische Statement des Bundespräsidenten in Bezug auf die Einheit der Verschiedenen unterstreicht seiner Meinung nach seine Bastelkultur. Jeder soll aus verschiedenen Kulturen das Beste für sich selbst aussuchen. Beschränkungen findet er blöd. Man solle sich manchmal mehr dieses als jenes fühlen dürfen.
Deutschland hat ein gewisses Ziel vor sich. Und das kann man eben nur durch ein Miteinander bewirken und dieses Ziel erreichen. Und da darf man eben keine verschiedenen Separierungen machen, sondern man muss gemeinsam an die Sache angehen und dieses Ziel, das man vor Augen hat, anstreben. Und das geht nur durch ein Wir.
Industriegebiet Leer besuche ich eine erfolgreiche Unternehmerin. Dürdaner Girgin kam vor 34 Jahren in Weißenhorn auf die Welt. Die erfolgreiche zweifache Mutter hat Germanistik studiert und ist heute ein Vorbild für viele türkische Frauen. Sie besuchte bis zur 8. Klasse die Realschule, dann ging es gemeinsam für einige Jahre wieder zurück in die Türkei. So hat es die Familie damals gewollt. 5 Jahre später kam die Familie wieder nach Deutschland.
Für mich war es eigentlich recht schön. Für mich war es schwierig, sich wieder hier anpassen zu können in Deutschland. Obwohl ich ja hier geboren und aufgewachsen bin, habe ich da doch die Schwierigkeit gehabt, mich wieder in Deutschland anzupassen.
Ihre gefühlte Heimat ist sowohl Deutschland als auch die Türkei. Keines der Länder möchte sie bevorzugt behandeln, wobei die Tendenz doch in Richtung Süden geht. Das erste Mal wirklich ausgegrenzt gefühlt hat sie sich in der 4. Klasse. Damals, als die Realschulempfehlung nicht ausgeschrieben wurde und sie die 4. Klasse hätte wiederholen müssen. Ein Erlebnis, das sie heute noch bewegt und zu einer Negativerfahrung für das Leben wurde.
Daraufhin haben meine Eltern gesagt, nein, wir klauen nicht das eine Jahr aus deinem Leben, dann gehst du einfach in die Hauptschule. Und in der 5. Klasse, nach 6 Monaten, hat dann der Schulrektor meine Eltern eingeladen und hat die Frage gestellt, wer denn überhaupt auf die Idee kam, mich auf die Hauptschule zu schicken. Also es war mein schlimmstes Ereignis eigentlich in der Schulzeit damals. 6., 7. Klasse ging eigentlich, das hat man immer wieder gespürt und gefühlt, dass man eigentlich nicht da ist, nicht zu Hause ist.
Heute sieht ihre Identität jedoch facettenreich aus. Sie weiß, dass sich über Jahre hinweg die Gesellschaft geöffnet hat.
Ich sag mal so, ich bin jetzt 34 und ich kann mittlerweile sagen, ich gehöre hierhin, weil das, was hier ist, ist nicht mehr das, was man früher uns da so vorgelebt oder vorgezeigt hat. Es ist ein Multikulti, es hat sich was Neues ergeben, natürlich gehöre ich dazu.
Umso wichtiger findet sie jegliche Bemühungen, dieses Miteinander zu fördern. Das Zitat des Bundespräsidenten fasziniert sie. Es gibt ein neues deutsches Wir, das ist die Einheit der Verschiedenen.
Bingo, richtig, das hat er super toll zusammengefasst. Ja, finde ich auch. Wo die WM war, die Türkei hat gespielt, Deutschland hat gespielt und da habe ich das dann im Garten so gemacht, dass ich die deutsche Flagge und die türkische Flagge, erst haben meine Nachbarn geschaut, was macht die da? Und dann habe ich gesagt, ja, welches Land weiterkommt, ich bin auf jeden Fall dabei. Ob jetzt Deutschland oder Türkei. Und zum Schluss war dann nur noch Deutschland-Flagge da und das war in Ordnung.
Dürdane Girgin kann ihre Landsleute verstehen. Sie tun sich schwer, sich ganz deutsch zu sehen. Was sie aber nicht verstehen kann, ist die Tatsache, sich fremd zu fühlen. Man solle für Neues offen sein, ohne irgendeine Seite ablegen zu müssen. Eines der Utensilien, die sie dabei auf keinen Fall ablegen möchte, ist der türkische Pass.
Ja, ich möchte einfach eine Seite nicht ablegen. Wenn es dann soweit ist, dass ich beide haben darf, dann ja. Aber ich sehe es nicht ein, dass ich irgendwas ablegen muss, um das andere zu haben. Weil, wie gesagt, ich denke einfach, dass wir hier etwas Neues haben. Ich bin nicht türkisch, ich bin nicht deutsch, sondern ich bin was dazwischen. Es hat sich was Neues ergeben. Und für uns sollte man sagen, okay, das ist so. Meine Wurzeln kommen aus Anatolien, meine Äste sind hier und beide Pässe sollten da deswegen drin sein.
Ihr Selbstbewusstsein und den sicheren Umgang unter Mitmenschen hat sie der Familie zu verdanken, insbesondere ihrer Mutter. Bei vielen Jugendlichen, die das Identitätsproblem haben, fehle dieses Bewusstsein. Nur auf diesem gesunden Selbstwertgefühl könne eine neue Identität heranwachsen.
In der Vergangenheit wurde vieles falsch gemacht. Also ich kann von mir aus sagen, ich hatte Glück, dass ich eine Mutter habe, die selber gebildet war und darauf bestanden hat, erst das Türkische richtig, auch Sprache, Lesen, die Kultur. Und bei den anderen ist es halt so, dass das, die mussten das wahrscheinlich irgendwie zurückpacken, haben das zu Hause nicht so richtig mitbekommen. Also, dass man nicht weiß, wohin gehört man. Ich habe mich damit ja auch jahrelang beschäftigt. Was bin ich eigentlich? Wohin gehöre ich? Nur der zu sich selber steht, woher er kommt, was er ist, der kann ja Fortschritte machen.
Umso wichtiger ist die Kommunikation zu Hause, in der Schule oder in der Nachbarschaft. Geteilte Probleme und Ängste verflüchtigen sich so und die Angst voreinander oder vor fremden Kulturen geht verloren.
Wenn ich sage, es ist in Ordnung, wenn du sagst, mein Gott, warum meckert ihr die ganze Zeit, wenn es euch nicht gefällt, dann geht doch. Sag ich, es ist in Ordnung, wenn du das sagst. Und dann sagen die das und dann sage ich, ja, aber jetzt überleg mal so rum, einfach das gegenseitige Verstehen. Und dann sagen die auch, Mensch, da hast du ja recht, eigentlich ist doch schöner zusammen.
Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden, möchte sie nun vergessen. Der Blick in die Zukunft ist entscheidend für Dürdane Girgin. Das gemeinsame Miteinander bedarf der Pflege und Achtung aller Beteiligten. Vorurteile könne man auf beiden Seiten abbauen. Man müsse weiterdenken.
Es ist ein mühsamer Weg. Es wird uns aber immer wieder vorgeschoben, Migrationshintergrund. Das werden wir wahrscheinlich auch 3 Generationen später noch haben, wenn sich da jetzt was Gesundes, Neues, nichts entwickelt. Und das Gesunde, Neue kann aber auch nur dann kommen, auch wenn die Deutschen ihre eigene Identität kennenlernen, dazu stehen, genauso wie die anderen Nationalitäten auch.
Deutsch, deutsch-türkisch, türkisch-deutsch oder türkisch. Gefühlte Identitäten sind facettenreich. Manchmal sind sie so kompliziert, dass man erst auf dem eigenen Lebensweg sich selbst und seiner Identität begegnet. Ich merke in meinem Gespräch, dass Frau Girgin schon viel durchgemacht hat. Zu guter Letzt möchte ich dennoch wissen, welche Gedanken und Gefühle sie mit dem Begriff Migrationshintergrund assoziiert.
Migrant ist für mich immer so, man lebt irgendwo und kommt nie an. Man ist nirgendwo zu Hause. Es hieß ja vorübergehend, als Gastarbeiter kam man, ja, dann wurde das umgetauft auf Migrant. Immer irgendwo sein und doch nicht da sein, nicht ankommen. Der zu sich selber steht, woher er kommt, was er ist, der kann ja Fortschritte machen.
Es gibt ein neues deutsches Wir. Es ist die Einheit der Verschiedenen.
Aber ich fühle mich jetzt nicht irgendwie ausgeschlossen oder als Ausländer oder so. Ich fühle mich eigentlich ziemlich wohl als Deutscher. Ich habe immer dazugehört.
Also ich denke jetzt heutzutage im 21. Jahrhundert gibt es nicht mehr länderspezifische Entwicklungen, sondern das Ganze ist global geworden.
Wo es uns insgesamt gut geht und ich meine da auch vor allem wirtschaftlich gut geht und damit auch der soziale Frieden noch vorhanden ist, muss es uns gelingen, diese Einheit zu schaffen.
Woher er kommt, was er ist, der kann ja Fortschritte machen.
Danke an Ahmet Ocak für den Beitrag. Denn genau diesem irgendwo sein und doch nicht ankommen müssen wir entgegenwirken. Wir sollten offen auf Flüchtlinge und Migranten zugehen und sie in unsere Kultur einführen und integrieren. Damit ist die Mikroeuropa-Sondersendung auf der Wüstenwelle zum Thema Flüchtlinge schon wieder vorbei. An den Reglern saß heute Aljoscha Reidel, Redaktion hatte Ulrich Hägele. Ich bin Theresa Krampfel und würde mich freuen, wenn ihr mal auf unserer Homepage vorbeischaut. Ihr erreicht sie unter www.mikroeuropa.de. Auch auf Facebook sind wir immer aktuell dabei. Einfach mal Mikroeuropa Tübingen in der Suchleiste eingeben. Bis dahin, einen schönen restlichen Nachmittag.